der gerade vom Feld kam, Simon von Zypern, zwangen sie, Fehler, Zypern, genau. Woher kommt er aus? Zyrene, richtig. Zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Sie brachten Jesus an einen Ort namens Gethsemane. Falsch, genau. Gut. Die Kinder müssen aber vor allem aufpassen, ne? Genau. Das heißt Schädelhöhe. Dort zogen sie ihm die Kleider aus und kreuzigten ihn. Sie verlosten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. Es war Abend, als sie ihn kreuzigten. Es war Nachmittag, ja, oder Mittag, genau. Und eine Aufschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an, der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, du willst die Kirche niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Den Tempel, genau. Hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten verhöhnten ihn und sagten zueinander: Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Der Messias, der König von Israel, er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir es sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Als die Abendstunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Es war die Mittagsstunde. Sie dauerte bis zum Nachmittag. Da rief Jesus mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch einmal schrie er laut auf, dann starb er. Als der römische General, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er, es war kein General, genau, es war ein Hauptmann, sagte er, wirklich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Nazareth. Sie war Jesus schon von Galiläa aus nachgefolgt und hatte ihm geholfen. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jericho hinaufgezogen waren. Jerusalem, genau. Da es der Tag vor dem Samstag war und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathäa, ein vornehmer Ratsherr, der ein heimlicher Anhänger von Jesus war, zu Augustus, um den Leichnam zu kaufen. Zu Pilatus, genau. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Und das schauen wir uns jetzt mal an, dieses Grab. Das ist nicht genau das, aber so ein Grab war das, in das sie Jesus hineingelegt hatten. Und damit könnte man sagen, ist die Geschichte zu Ende. Jesus ist im Grab und das war's dann. Aber wir wissen, die Geschichte geht weiter und deswegen feiern wir auch Ostern. 2 Tage später, also Freitagabend, hatten sie Jesus in das Grab gelegt. 2 Tage später, am ersten Tag der Woche, früh, es war noch finster, heißt es, da ging Maria Magdala oder Maria Magdalena an das Grab. Maria Magdalena stammte aus Magdala, deswegen dieser Name. Jesus hat sehr viel für sie getan und sie war Jesus von Anfang an gefolgt in Galiläa bis nach Jerusalem. Sie war eine der mutigen Frauen, die am Kreuz geblieben waren. Alle anderen sind ja abgehauen, die Jünger bis auf Johannes. Sie blieb am Kreuz und sie war auch dabei, als sie dann Jesus in das Grab hineingelegt hat. Und jetzt heißt es im Johannesevangelium, früh am Morgen, als es noch finster war, und dieses Finster, das drückt noch mehr aus, als dass es außen dunkel war. Es war also außen noch dunkel, es war auch in ihrem Herzen ganz finster, weil Jesus tot war. Und jetzt kommt sie in diesem Dunkel an das Grab und plötzlich schaut sie und ist entsetzt. Der Stein ist weg. Der Stein ist weg. Stell dir vor, du hast einen richtig schlechten Tag in der Schule oder gehst zu deinem Fahrrad und das Fahrrad ist weg. Das ist ein Schreck. Oder ihr Erwachsenen, ihr habt echt einen schlechten Tag gehabt in euren Job. Es war ein harter Tag, es lief schief, was schief gehen konnte. Du bist einfach fix und fertig und du gehst auf den Parkplatz von der Firma oder da, wo du arbeitest, willst zu deinem Auto und das Auto ist weg. Das ist ein Schock. Und hier in dem Moment, das Grab ist offen, der Leichnam ist weg. Was für ein Schock. Was hat sie wohl gedacht? Was denkst du, wenn dein Fahrrad weg ist? Was denkst du, wenn dein Auto weg ist? Geklaut. Das hat jemand geklaut. Und genau das hat Maria auch gedacht. Die haben den Leichnam geklaut. Sie hätte auch denken können, hey, Hammer, der ist ja auferstanden, so wie er das gesagt hat. Wahnsinn, ich habe es ja nicht geglaubt, aber wirklich, richtig, der ist auferstanden. Hätte sie ja draufkommen können. Er hat es ja immer wieder gesagt, ich werde nach 3 Tagen auferstehen, hat er gesagt, oder? Und von daher, Stein weg, Grab leer, ja. Aber es war nicht so. Sie hat gedacht, in ihrer Logik, die haben den gestohlen. Für sie war etwas anderes nicht denkbar. Maria konnte nicht anders denken als Grab leer, Leiche gestohlen. Jetzt läuft sie schnell zu Johannes und zu Petrus und sagt, sie haben unseren Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Die beiden raffen sich auf und laufen mal los und aus diesem Laufen wird ein richtiger Wettlauf. Johannes und Petrus rennen zum Grab. Und wer ist schneller? Wer wisst es? Wisst ihr das? Nein, Johannes ist schneller, der ist jünger wahrscheinlich. Der hat noch ein bisschen mehr Power. Jedenfalls, der Johannes ist schneller und kommt an das Grab und geht hin ans Grab und blickt hinein und sieht die Tücher im Grab liegen. Und irgendwann kommt auch der Petrus endlich an und Petrus, ihr kennt ihn ja, wie er ist, ne? Der stolpert natürlich gleich rein ins Grab und schaut sich im Grab um und sieht die Leinentücher da liegen und dann sieht er, komisch, das Schweißtuch, was so auf dem Kopf lag, das ist zusammengefaltet und das liegt extra. Aber mehr kann er damit auch nicht anfangen. Und dann kommt Johannes und geht auch langsam in das Grab hinein und schaut sich das an. Und dann heißt es, Johannes sieht, wie die Tücher da liegen und das Schweißtuch extra da liegt und er glaubte. Quizfrage, 2 Fragen. Was hat er geglaubt und warum hat er geglaubt? Johannes sieht die Tücher liegen und das Schweißtuch und dann schreibt er glaubte. Was hat er geglaubt und warum? Wer hat jemand eine Idee? Die Kinder, wisst ihr das? Und die Erwachsenen dürfen natürlich auch mitraten. Was hat Johannes geglaubt in dem Moment? Ich glaube, die haben den gestohlen, oder? Nein? Was hat Johannes geglaubt? Der hat geglaubt, was Jesus gesagt hat, nämlich, dass er wirklich auferstanden ist. Und warum hat er das geglaubt? Warum konnte er alleine von den Tüchern, hat Jesus ja nicht gesehen, warum konnte er alleine von den Tüchern glauben, der ist wirklich auferstanden? Bitte? Weil das Tuch so zusammengefaltet war, genau. Und, also, wenn man ihn klaut, dann legt man nicht das Tuch so zusammen und legt es extra. Wenn ich jemanden klaue, dann packe ich den einfach neben mit. Und wenn sie Jesus geklaut hätten, dann hätten sie ihn mit den Tüchern natürlich mitgenommen, oder? Macht man ja nicht, dass man ihn erstmal auswickelt und dann die Tücher hinlegt und den Leichnam so mitschleppt. Das macht man eigentlich nicht. Und man nimmt auch an, die Art und Weise, wie die Tücher da lagen, wie so ein leerer Kokon von der Raupe, wo der Schmetterling rausgeschlüpft ist. So könnte das ausgeschaut haben, dass Jesus sich also Ja, das einfach draußen war aus diesen Tüchern. Jedenfalls, Johannes glaubte. Und dann kommt eine ganz komische Notiz hier im Johannesevangelium. Dann ging sie nach Hause. Schön, ne? Ist eine schöne Geschichte. Also, Jesus ist auferstanden und dann gehen sie heim. Irgendwie komisch, ne? Also, der Johannes geht heim, muss es auch wahrscheinlich irgendwie verarbeiten. Petrus hat immer noch nichts gecheckt. Und was richtig blöd ist, die Maria kam auch wieder, die steht am Grab und heult. Und was machen die beiden Männer? Gehen heim. Also, ist schon irgendwie komisch, ne? Jedenfalls, die Maria, die steht am Grab und weint. Und weint herzzerreißend. Aber die weint jetzt nicht nur, weil Jesus tot ist, sondern sie weint, weil der Leichnam weg ist. Das macht sie so fertig. Sie hat keinen Ort zum Trauern. Das ist schlimm. Das kennen wir auch, wenn Flugzeuge zum Beispiel ins Meer abstürzen und die Menschen verschwunden sind. Die Angehörigen, die leiden da richtig drunter, weil sie kein Grab haben, wo sie sagen, da liegt er drin, da kann ich jetzt hingehen, da kann ich trauern. Und sie denkt, jetzt habe ich nicht mal mehr einen Ort, wo ich hingehen kann, wo ich trauern kann. Jetzt haben sie auch noch die Leiche weggenommen. Das ist so schlimm für sie. Schon schlimm genug, dass ihr Jesus gestorben ist. Und jetzt ist auch die Leiche noch weg. Und das treibt sie so um. Sie kann gar nichts anderes denken. Und dann, wie es so ist, kennt ihr vielleicht auch, du suchst was und du suchst immer wieder an der gleichen Stelle. Vielleicht findest du es ja doch. Und so schaut sie dann doch wieder nochmal ins Grab hinein und schaut hinein. Vielleicht ist ja doch irgendwie was zu sehen, dass da was wäre. Und plötzlich sieht sie im Grab zwei Engel sitzen. Das war wie so eine Bank, wo der Leichnam drauf lag und auf der einen Seite und auf der anderen Seite saß ein Engel. Und sie schaut da so rein und die Engel fragen sie, Frau, was weinst du so? Und dann sagt sie, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Stell dir mal vor, du bist total traurig und plötzlich sitzt ein Engel in deinem Zimmer und spricht mit dir. Was denkst du dann? Die hat das überhaupt nicht registriert, dass das Engel waren. Die hat nur ihr Ding rausgetragen. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie dachte immer nur an, die Leiche ist weg. Sie dachte an die gestohlene Leiche. Sie sieht zwei Engel, müsst ihr euch mal vorstellen. Sie sieht zwei Engel und denkt nur, wo ist die Leiche? Sagt mir doch, wo die Leiche ist. Ich finde das hier auch sehr ernüchternd. Engel haben in der Bibel ja schon eine wichtige Bedeutung, dass sie uns Dinge ankündigen, dass sie helfen. Aber selbst die beiden Engel können hier nichts ausrichten. Die können Maria nicht deutlich machen. Schau mal, der ist auferstanden. Die Engel können auch nichts machen. Das muss dann ganz alleine Jesus machen. Und dann heißt es, sie schaut also da so rein, sieht die Engel und checkt immer noch nicht. Und dann dreht sie sich so ein bisschen um, weil hinter ihr jemand steht. Und jetzt denkt sie, der Gärtner steht hinter ihr. Und sie sagt dann so, hast du den Leichnam weggenommen? Sag mir es doch, wo du ihn hin hast, dann will ich ihn wiederholen. Aber das war nicht der Gärtner, der hinter ihr stand, sondern das war Jesus. Aber sie hat ihn nicht erkannt. Warum konnte sie den nicht erkennen? Sie denkt also, das ist der Gärtner. Und sie sieht ihn, aber sie erkennt nicht, dass es Jesus ist. Warum konnte sie Jesus nicht erkennen? Bitte? Ja, ihr Blick war durch die Trauer so verletzt oder vielleicht auch von den Tränen, das ist gar nicht mehr richtig wahrnehmbar. Sie war irgendwie wie blockiert. Und sie konnte auch gar nicht anders denken, dass das Jesus sein könnte. Sie war so verrannt in ihrem Denken, die Leiche ist weg. Sie konnte gar nicht denken, dass das jetzt Jesus sein könnte. Woher kennst du das? Dass du denkst, das ist so hundertprozentig auch wenn es nicht so ist, und du bist so verbissen und sagst, nein, das ist so und nicht anders. Dass du dich wie die Maria, die Leiche ist weg. Du kannst gar nichts mehr anders denken. Kennst du das auch? Dass du so verrannt bist, so verbohrt bist, vernagelt bist in deinem Denken, das ist so und nicht anders. Sie konnte Jesus nicht erkennen, weil sie so in ihrem Denken festgelegt war, sie war so fixiert, ja regelrecht blockiert, sie konnte gar nicht anders denken, dass es auch anders sein könnte. Und es ist ja oft so, wir denken in eine Richtung, sind wie vermauert, vernagelt und können gar nicht anders denken, dass es auch noch eine andere Möglichkeit gibt. Und das konnte sie in dem Moment auch nicht. Und es konnte nur die Blockade, das war eine regelrechte Blockade in ihr, die konnte nur gelöst werden dadurch, dass Jesus sie angesprochen hat. Also hier steht Maria richtig blockiert und Jesus sagt nur, Maria, mehr nicht. Und dann, müsst ihr euch vorstellen, reißt sie es rum und sie sagt, Rabuni, Meister. Alleine dieses Wort von Jesus, ihr Name, Maria, hat die Blockade aufgelöst. Und jetzt machen wir mal ein Spiel. Jetzt brauche ich mal ein oder eine Freiwillige oder einen Freiwilligen, am besten ein Kind. Und wir wollen das mal nachspielen, wie das ist, wenn du deinen Namen hörst von jemandem, der dir sehr vertraut ist. Wir machen also so, der oder die Freiwillige geht nach vorne, dreht sich um und hinter ihm stehen vier Personen und eine Person dabei ist vielleicht die Mama, der Papa oder jemand, den ihr sehr gut kennt und die anderen sind fremd. Und dann sagen diese vier Personen nacheinander den Namen und der Kandidat muss erraten, wer die vertraute Person ist. Wer traut sich von den Kindern? Wer mag das mal machen? Wie das ist, wenn der Name, wenn man den Namen hört. Dima, willst du es machen? Ja? Komm. Oder Khalil? Das ist ein schwerer Name. Ja, komm. Also, das ist Khalil. Du bist der Freiwillige. So, okay. So, okay. So, und jetzt. Nee, wir brauchen nur einen. Wir brauchen nur einen. Ja. So, oder jetzt brauchen wir noch drei, dann machst du mit, sagst du dann auch seinen Namen, ja? Genau. Obwohl, das ist zu leicht. Das ist zu leicht. Da bräuchte ich jetzt vier andere Personen, ja? Khalil, mach das, ja? Okay. Du darfst wieder auf deinen Platz gehen. Jetzt brauche ich vier Personen und die Mama. Also drei Personen und die Mama von Khalil. Ja. Genau. Und du musst dich umdrehen. So. Und darfst nicht mehr schauen. Und noch drei andere Personen, die sich dann hierher stellen und den Namen sagen. Ja. Wer macht noch mit? Drei Frauen noch. Genau, drei Frauen. Sonst ist es ja zu leicht. Ja, okay. Genau. Sabine. Ja. Okay. So, gut. Ja, der junge Mann hier heißt Khalil, ja? Khalil. Ja, das ist schwer. Okay, so, und jetzt, die sagen jetzt, du darfst nicht schauen, die sagen jetzt deinen Namen und du musst raten, wer deine Mama ist, welches von deiner Mama ist, ja? Okay, so. Nochmal. Das war die Mama, genau. Ja, sofort erkannt hier. Ne? Ja, gut. Das, ja. Magst du nochmal jemanden ausprobieren von den Kindern? Wie ist das, wenn man von einem Menschen, den man sehr gut kennt, den man liebt, wenn der den Namen sagt? Wie ist das? Wenn ein wildfremder Mensch den Namen sagt oder der Lehrer oder der Chef, haben wir vielleicht ein schlechtes Gewissen oder ja, ist vielleicht nicht so angenehm. Aber wenn der Papa oder die Mama oder ein guter Freund deinen Namen sagt, wenn du so richtig fertig bist, das ist doch genial, oder? Wenn der den Namen sagt. Und so ist Jesus. In den Ostergeschichten fällt mir auf, dass Jesus ganz persönlich reagiert. Hier spricht er Maria mit ihrem Namen an. Das hat sie gebraucht, dass jemand sie ganz persönlich mit ihrem Namen anspricht und dadurch die Blockade gelöst hat. Wir kennen die andere Geschichte mit dem Thomas, der nicht glauben konnte. Da hat Jesus sich ja auch ganz persönlich auf ihn eingestellt. Oder die beiden Jünger, die nach Emmaus gelaufen sind, weil sie so frustriert waren. Mit denen hat er auch ganz persönlich gesprochen. Oder später dann noch mit dem Petrus. Da war noch eine ganz andere Sache zu klären. Jesus spricht die Maria mit ihrem Namen an und das löst die Blockade. Das konnte der Johannes nicht lösen, der konnte eh nichts reden in dem Morgen, der war eh noch ein bisschen durch den Wind. Das konnten selbst die Engel nicht, nur Jesus konnte das. Bisher war ihr Denken so, das Grab ist leer, die Leiche ist gestohlen. Eine andere Möglichkeit gab es für sie gar nicht. Aber, und das ist die Osterbotschaft, weil Jesus auferstanden ist, gibt es auch andere Möglichkeiten. Stell dir vor, dein Denken ist so verrannt wie bei Maria, so vernagelt. Ich kann das nicht. Es gibt solche Killersätze, so festgelegt, fixierte Sätze, Feststellungen, die habt ihr sicher alle auch, wo er sagt, ich kann das nicht oder das ist so und so oder das kann man nicht anders machen. Alternativlos. Kennt ihr diese Aussage noch? Von der Frau Merkel, Bundeskanzlerin, war mal der Spruch, Rettung für Griechenland, alternativlos. Glaube ich nicht. Ich will jetzt gar nicht das politisch bewerten, aber diese Aussage gibt es nicht, alternativlos. Für Maria war das alternativlos. Die Leiche ist gestohlen. Es gibt keine Alternativen. Anders ist es nicht denkbar. Aber alternativlos gibt es nicht. Seit Ostern spätestens gibt es kein alternativlos. Es gibt eine Alternative, weil Jesus auferstanden ist. Es geht auch anders. Was wäre für deine Situation, was wäre, wenn es auch anders gehen könnte? Denk mal in deine Situation, was wäre, wenn es auch anders gehen könnte? Weil Jesus auferstanden ist. Das ist für mich in dieser Geschichte die Botschaft. Weil Jesus auferstanden ist, geht es auch anders. Bisher war das Denken bei Maria, das Grab ist leer, die Leiche ist gestohlen. Was anders konnte sie nicht denken. Jetzt kommt Jesus und spricht sie an mit Namen, spricht in ihre Situation hinein und plötzlich realisiert sie, es geht doch anders. Der ist nicht gestohlen, der ist tatsächlich auferstanden. Jesus lebt. Mach's wie Maria. Dreh dich um. Sie war auf das Problem fixiert, das leere Grab. Dreh dich um. Nimm eine andere Perspektive ein. Das ist der Anfang. Und dann sprich mit Jesus. Sie hat dann mit Jesus gesprochen. Du bist doch der Gärtner. Du weißt doch, wo die Leiche ist. Sag mir doch, wo du sie hingelegt hast. Sie fängt an, mit Jesus zu sprechen, ohne dass sie selbst weiß, dass das Jesus ist. Dreh dich um. Sprich mit Jesus. Hör auf Jesus. Hör auf das, was er dir sagt. Und er wird in dein Leben hineinsprechen, so wie es bei Maria gemacht hat. Und er wird dir eine neue Perspektive aufzeigen. Lass dich von Jesus ansprechen. Es geht auch anders. Das Grab ist leer, die Leiche ist gestohlen. Das war für sie die einzige Möglichkeit. Jesus ist auferstanden. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und das kann man jetzt auf alle möglichen Bereiche übertragen. Da ist jemand gestorben. Und das haben wir in letzter Zeit häufig erlebt hier in der Gemeinde, dass liebe Menschen, die uns sehr vertraut sind, gestorben sind. Wir waren dieses Jahr schon oft auf dem Friedhof. Da ist jemand gestorben. Wir sehen uns nicht mehr. Das ist nicht alternativlos. Es gibt die Alternative. Wir werden uns wiedersehen. Weil wir an Jesus glauben, werden wir uns wiedersehen. Da ist jemand krank. Schwer krank. Oftmals sagt man, das ist das Urteil. Nein, das ist nicht das Todesurteil. Jesus kann heilen. Und das haben wir auch schon erlebt in unserer Gemeinde, dass Jesus geheilt hat. Es ist nicht alternativlos. Du bist schwach. Du sagst, ich kann das nicht. Oder ich kann nicht mehr. Ich kriege das nicht hin. Paulus hat gesagt, im Blick auf die Auferstehung, ich bete dafür, dass ihr erkennt, welche Kraft in euch ist. Nicht, welche Kraft euch zur Verfügung steht, sondern welche Kraft in euch ist. Es ist die gleiche Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt worden ist. Paulus sagt, Gott soll euch die Augen öffnen, damit ihr erkennt, welche Kraft in euch ist. Alternative. Ich kann nicht, gibt's nicht. Entdecke die Kraft, die Jesus dir zur Verfügung stellt. Da ist Streit, da gibt es keine Lösung. So könnte man das fortsetzen. Doch weil Jesus auferstanden ist und lebt, gibt es eine Lösung. Da ist ein Problem, das ist unüberwindbar. Nein, weil Jesus auferstanden ist, gibt es eine Lösung. Das ist die Alternative. Und das ist für mich die Osterbotschaft für dieses Jahr. Weil Jesus auferstanden ist. Und selbst wenn du es nicht glauben kannst, dass Jesus auferstanden ist, er ist auferstanden und er spricht dich beim Namen an und du darfst erfahren, er lebt wirklich. Amen. So, und jetzt wollen wir zusammen singen.